Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Hypnose-Coachin und Buchautorin und ich begrüße dich zu meinem Podcast Tantra to go. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstliebe. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema im Tantra. Die Liebe, die du einem anderen Menschen schenkst, die beginnt immer bei dir. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie kannst du dann andere lieben? Wie kannst du ein glückliches Leben führen? Und ich habe heute eine ganz tolle Frau eingeladen, Laura. Wir haben uns über Instagram witzigerweise kennengelernt. Und ich war so begeistert von ihr, weil Laura ist nicht nur eine wunderbare, authentische und echte Frau, die viel erlebt hat, sondern sie hat auch mit 16 bereits eine schwere Krebsdiagnose gehabt. Daraus ist dann ein sehr intensives Leben entstanden, eine tiefe Beziehung, die am Anfang sehr unterstützend war, aber irgendwann dann eine toxische Liebe wurde. Und darüber berichtet sie uns und sie möchte auch allen Frauen Mut machen, wie man sich aus einer Beziehung, die irgendwann auch zur Abhängigkeit geführt hat, irgendwann auch gar nicht mehr gesund war, wie man sich aus so einer Beziehung befreien kann und letztendlich zu sich selbst finden kann. Es ist ein ganz sensibles, wunderbares Gespräch mit Laura und ihr dürft euch darauf freuen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich riesig, dass du heute diesen Podcast mit mir machst.
Hallo, liebe Christine, ich freue mich auch.
Laura, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Und normalerweise sagt man, Instagram ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber du warst ein so besonderer Mensch und ich habe mich so gefreut, dass du mich angesprochen hast. Und dann hast du mir ein bisschen von deiner Lebensgeschichte erzählt und ich habe mir gedacht, wow, was für eine tolle Frau, so ein Vorbild. Denn du hast ja kein so ganz leichtes Leben gehabt und so, wir reden gleich auch darüber. Du hast dich aus einer sehr schwierigen Beziehung befreit, warst dazu auch noch sehr krank und du bist trotzdem ein so positiver Mensch geblieben und du schätzt das Leben und ich war so oder bin so begeistert von dir und ich finde es ganz toll, dass du deine Geschichte heute mit uns teilen möchtest, liebe Laura. Laura, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, weil das Thema ist, es geht ja auch um Selbstliebe und du hast mir ja einfach auch erzählt, dass du eine ganze Weile in einer Beziehung warst, die dir nicht gut getan hat. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich war ja schon tatsächlich in ein paar Podcasts zu Gast zu unterschiedlichen Themen. Und wer das sich jetzt hier anhört, der wird vielleicht auch auf mein Instagram finden und feststellen, dass das die Themen, die du gerade so herausgestellt hast, auch so die sind, mit denen ich auf meinem Kanal so arbeite und auch einer der Gründe, warum ich dich damals kontaktiert habe natürlich, weil ich einfach immer auf der Suche bin, in Menschen zu treffen und mit Menschen zu sprechen, die irgendwie meinen Horizont ein bisschen erweitern. Am Ende sind wir alle irgendwie auf der Suche und es entwickelt sich weiter. Und das habe ich in dir auf eine Art gefunden, wie ein neues Puzzlestück in meinem Leben, was ich jetzt schon sagen kann, weil wir haben uns ja auch schon persönlich kennengelernt. Ich glaube, das ist gut verraten. jetzt schon sehr schätze und auch freue mich auf das, was da jetzt noch kommt. Wenn wir jetzt auf das Thema Beziehung eingehen, Thema Selbstliebe und auch natürlich das Thema, was du auch schon angesprochen hast, meine schwere Erkrankung, macht es, glaube ich, Sinn, dass ich das ganz kurz ein bisschen einordne. Also ich selbst bin jetzt 33 Jahre alt Und meine Erkrankung als auch meine eher schwierige Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, sind so ein bisschen miteinander Hand in Hand und einhergegangen tatsächlich. Ursprung war, dass ich eben mit 16 eine schwere Krebsdiagnose hatte. Lymphdrüsenkrebs in einer besonderen Form. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Die schon im Endstadium sich befand und mir deswegen mitgeteilt wurde, dass die Heilungschancen sehr, sehr gering sind. Also wenn wir von gering sprechen, dann sprechen wir hier unter 20-30% und nur noch wenige Monate, weil es einfach sehr spät entdeckt worden ist. Und habe mich dann in eine Therapie begeben, die eben eine Experimentalstudie war. Das heißt, noch nicht zugelassen oder anerkannt, freiwillig, aber offen gestanden, was blieb mir übrig. Und gerade, glaube ich, in so jungen Jahren realisiert man noch gar nicht so richtig, was man da so macht und was da gerade so mit einem passiert. Aber natürlich passiert eine ganze Menge, ne? Sowohl körperlich als auch psychisch. Und tatsächlich war es so, um jetzt ein bisschen den einleitenden Kreis rund zu machen, dass ich kurz nach der Phase, der großen ersten Phase dieser Therapie, besagten Menschen kennengelernt habe und der in mein Leben getreten ist. Und ja, dann eine tatsächlich 12, fast 13-jährige Beziehung daraus entstanden ist, auch Ehe. Also ein paar Jahre waren wir auch verheiratet. Heute bin ich getrennt, geschieden und das ist auch gut so. das ist so ein bisschen die einleitenden Worte dazu, wo wir uns hier bewegen, worüber wir hier heute sprechen möchten.
Genau. Also es ist ja meistens so, am Anfang sind die Beziehungen ja, man ist im siebten Himmel, aber irgendwann fängt es dann an, schwierig zu werden. Was war denn, wie war das bei euch? Wann fing das an, dass du das Gefühl hattest, das passt nicht mehr zu mir? Weil ich glaube, damit können sich ja ganz viele Menschen auch identifizieren. Du bist in einer Beziehung, ist ja wahrscheinlich auch ein schleichender Prozess, dass du merkst, eigentlich tut mir der Partner gar nicht mehr gut. Wie war das bei dir? Wann hast du das gemerkt?
Ja, auf jeden Fall ein schleichender Prozess und auf jeden Fall auch was sich über die Zeit entwickelt. Und man entwickelt sich ja, der Partner entwickelt sich und das Umfeld entwickelt sich und das bringt natürlich Änderungen mit einher. Und gerade in Kombination mit meiner Erkrankung, glaube ich, war einfach von Anbeginn an schon der Start unserer Beziehung kein normaler Start, sage ich jetzt, wenn echt gut bei vielen anderen ist, sondern sehr, sehr intensiv und ja schon von sehr viel ohne es jetzt schwerwiegend formulieren zu wollen, Leid und Tragik geprägt auf eine Art.
Ja.
Wo man auf der einen Seite sagen kann, ja, wenn man, glaube ich, einen jungen Menschen kennenlernt, jetzt aus seiner Sicht, ja, der so schwer krank ist und das begleitet mich ja bis heute, diese Krankheitsgeschichte, dazu vielleicht später mehr, ist das natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass man sich dem annimmt. Auf der einen Seite, ne, und sagt, ja, das ist es mir wert für diese Person, weil mit 16 und er ist jetzt 5 Jahre älter als ich, um das auch einzuordnen. In dem Fall dann, also war ich 17, als wir uns kennenlernten und er eben dann 22, ist das ja nicht unbedingt normal, so eine Partnerschaft zu beginnen mit einem auf eine Art schwerkranken Menschen, was ja sowohl körperliche als auch psychische Dinge mit sich bringt. Dadurch hat man aber auf der anderen Seite natürlich schon eine sehr intensive und auch innige Beziehung, weil man ja zwangsläufig dazu irgendwie gezwungen ist, sehr schnell, sehr eng und sehr intensiv miteinander zu sein. Ne? Und das war eben auch bei uns so. Also es war eine große, direkt sehr tiefgehende Liebe, eine, die von sehr viel Vertrauen geprägt werden musste auf eine Art, weil man sich ja auch auf das Gegenüber verlassen können muss, nebst der Eltern natürlich, die schon natürlich noch da waren, zumindest mein Vater. Und das macht eine ganz besondere Beziehung miteinander auf eine Art. Und ich glaube, das hat halt Vor- und Nachteile, ne? Irgendwie.
Ja, es ist ja auch was Tolles, dass er sich auf dich eingelassen hat, obwohl du eigentlich sehr krank warst und er ja auch nicht wusste, wie lange wirst du vielleicht auch seine Partnerin sein können. Und andersrum ist das ja auch was ganz Tolles zu wissen, derjenige liebt mich, auch wenn ich krank bin. Und er war dir sicherlich am Anfang eine große Stütze, gehe ich mal davon aus.
Er war eine enorme Stütze. Er war vor allem jemand, der mir wieder ein bisschen Selbstwert, wo wir beim Thema schon Selbstwert und Selbstliebe landen, wobei das für mich zwei unterschiedliche Dinge sind, zurückgegeben hat, weil klar, mit einer Krebstherapie geht einher, dass man seine Haare verliert, überall, dass man sich körperlich verändert. Ich habe viele Operationen hinter mir gehabt, das heißt, ich hatte Narben. Für eine Frau oder ein junges Mädchen mit 17 die Haare zu verlieren, ist schon psychisch auch eine Belastung erstmal. Man fühlt sich nicht mehr schön. Man ist fast ein Jahr nur im Krankenhausumfeld gewesen und da spielt ja dann das, was eigentlich 16-jährige, 17-jährige Mädchen machen, die dann feiern gehen, ihre ersten kleinen Liebesbeziehungen haben, die shoppen gehen und einfach nur Spaß haben am Leben und mit Leichtigkeit im Bestfalle, ne? Es gibt natürlich auch andere Fälle, das sehen wir ja an mir, durchs Leben gehen und ihre ersten Erfahrungen machen, das fehlte mir komplett bis dato. Ich hatte das ja alles nicht, weil ich eben, ich war im Krankenhaus. Also meine engste Beziehung war mein Krankenpfleger. Ja. Ich habe auch eine sehr enge Beziehung gepflegt. Also nicht im amorösen Sinne, aber einfach, das war die Familie. Ne? Also die Familie, weil für so eine Studie muss man natürlich auch vor Ort bleiben. Also man war dann lokal stationiert und nicht mehr zu Hause. Ich bin aus der Schule raus. Also so wie normalerweise das mit 16, 17 läuft, das hatte ich halt alles nicht. Also eine völlig realitätsferne Lebensgestaltung in dem Moment. Und dann kommt da ein junger Mann einher bei der ersten Party, auf die ich mich heimlich geschlichen hatte damals, der sich in dich verliebt und dir sagt, wie schön du bist, obwohl du keine Haare, keine Augenbrauen hast, mit dir zu den Therapien geht, mit dir auch in die Reha-Phasen durchgemacht hat. Und da war und sich auch ganz, ganz viel Mühe gegeben hat. Also das kann man, das muss man schon positiv hervorheben für einen 22-jährigen Mann.
Unbedingt. Und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit wahrscheinlich, oder?
Nein, eine sehr, ja, Abhängigkeit will ich es noch nicht nennen. Das dann schon, als wir dann relativ schnell tatsächlich, nachdem so diese intensive Behandlungsphase rum war, durfte ich ja wieder nach Hause und dann sind wir sehr, sehr schnell zusammengezogen.
Ah ja, okay.
War das Bedürfnis, extrem nah zu sein. Und dann habe ich mich natürlich selbst ein bisschen auch in eine Abhängigkeit begeben, in vielerlei Hinsicht, weil sowohl finanziell war ich natürlich nicht aufgestellt dafür, irgendwie mit, ich war gerade 18 geworden, glaube ich, ausziehen direkt. Er wiederum hatte einen sehr gut bezahlten, sicheren Job. Das hat natürlich auch viel übernommen, auch wenn ich mich überall beteiligt habe, wo ging, nebenher noch gearbeitet habe, die Schule dann wieder angefangen habe, wiederholt habe und so. Aber auf eine Art war er natürlich schon vom Alter her als auch finanziell und all diese Dinge mir einiges voraus. Und dadurch, was er natürlich auch direkt zu Beginn der Beziehung in Anführungsstrichen geleistet und gegeben hat, das wollte ich natürlich auch immer dann irgendwie zurückgeben. Und man hat immer das, kann man nicht zurückgeben. Aber das geht einem mit allen Menschen im Umfeld so. Auch mit den Eltern, also mit meinem Vater, der sich alle Beine ausgerissen hat, das mir so angenehm wie möglich zu gestalten, diese Zeit und mir alles zu schenken, was geht, aus Angst um sein Kind. Und auch die Freunde, die sich halbe Beine ausgerissen haben. Ne? Man hat immer das Gefühl, das kann man nie wieder alles zurückgeben. So
das stimmt.
Das für die Personen, die einen ja lieben, eigentlich selbstverständlich ist und man es umgekehrt ja genauso machen würde, ja.
Genau. Aber wann fing es denn jetzt an? Weil das hört sich ja am Anfang jetzt
an,
total toll an. Da ist jemand, der liebt dich so, wie du bist, der baut dich auf, der erhöht erstmal deinen Selbstwert. Es ist so eine intensive Liebe, ihr zieht zusammen. Und das hört sich ja eigentlich ganz toll an.
Ja.
Und wann fing es an, dass du merktest, ach, irgendwie so richtig gut geht es mir jetzt nicht mehr in der Beziehung.
Ja, das fing tatsächlich damit an, also es gab Höhen und Tiefen natürlich in der Krankheitsphase bis heute, aber immer dann, wenn es natürlich gerade okay war oder ich keine Behandlung hatte, es keine Rückfälle oder irgendwas gab in irgendeiner Form oder Spätfolgen, dann begann ich natürlich, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Ne? Und tatsächlich stellte ich dann fest, und ich würde jetzt, das ist schwierig einzuordnen, aber ich würde sagen, so nach 2 Jahren Beziehung erstmalig an, dass ich merkte, immer dann, wenn ich mich auf irgendeine Art eigenständig bewege oder löse, dann war das Abi fertig, dann habe ich mein Studium begonnen, habe dann einen Job gehabt, bei dem ich auch ein bisschen mehr verdient habe, habe dann irgendwann mein Studium abgeschlossen. Jetzt springe ich sehr, ich weiß, aber umso mehr ich eigenständig wurde und unabhängiger wurde durch das Außen, also auch Geld verdient habe, dann irgendwann tatsächlich sogar auch mehr Geld verdient habe als er und, umso mehr kam deutlich hervor, dass das nicht gewünscht ist, weil man mich nicht mehr im Griff hat, um es
ein
bisschen schnippig zu formulieren an der Stelle.
Genau.
Aber das ist an der Stelle noch gelinde tatsächlich formuliert für das, wie es dann am Ende sich gestaltet hat. So, ne? Wie unsere Beziehung in eine doch sehr, sehr toxische, ein sehr toxisches Verhältnis immer mehr geschlittert ist. Das hat sich dann in natürlich diversen Variationen gezeigt. Ja? Sowohl was meine psychische Belastung betraf, aber auch später dann, was körperliche Übergrifflichkeiten betraf.
Ich verstehe. Also von vornherein war die Rollenverteilung, er war der Gebende und die irgendwie sich vielleicht auch überlegen fühlende. Und als sich diese Konstellation dann verändert hat, als du eben selbstständiger wurdest, als du dich besser auch gefühlt hast körperlich, da kam er vielleicht nicht mehr so gut damit klar und dann kam es zu Problemen.
Ja.
Vielleicht auch, weil du dann vielleicht alleine weggegangen bist mit Freunden oder wo fing es dann an, dass ihm das nicht mehr gepasst hat oder es schwierig wurde dann mit euch?
Ja, es waren viele Dinge, es waren viele Kleinigkeiten. Also wir haben uns immer mehr gestritten, so fing es eigentlich an. Also das wurde, man muss dazu sagen, hat auch einen Job gehabt, wo er viel weg war. Ja? Ich glaube, das spielte einfach auch mit rein. Dann ist es natürlich schon so, dass man, also wir haben uns teilweise nur am Wochenende gesehen oder zeitweise auch mal 4, 5, 6 Wochen gar nicht. Ja? Und in der Zeit war natürlich die Kontrolle nicht so möglich. Ne? So, und immer wenn solche Phasen bevorstanden oder geendet haben, dann kam es zu Streitigkeiten, dann fing Kontrolle an. Also ganz klassisch mit Handy kontrollieren, Chats kontrollieren. Tatsächlich auch andere beauftragen, mich zu kontrollieren, ne? Wo dann Infos und Fotos und Videos geteilt wurden, wo ich dann zum Beispiel eben, wenn er 4 Wochen weg war, natürlich mein Leben gelebt habe und zu Hause alles geschmissen habe, aber eben auch mit Freunden weg war und feiern, wie du sagst. Ne? Ich hatte ja auch einiges nachzuholen. So. Also ja, das alles verpasst, wo alle anderen immer weg waren und ich war nie mit und durfte nie mit und konnte nie mit. Und immer wenn es dann körperlich gerade gut war, dann wollte ich das natürlich auch nutzen. Und da war es erstmal so, dass eben die Streitigkeiten wirklich relativ schnell so auch unter die Gürtellinie gegangen sind. Also Beleidigungen waren dann auch das kleinste Problem. Eher so dieses, aus heutiger Sicht würde ich sagen, narzisstische Verhalten auf eine Art, dem anderen zu vermitteln, dass er nie genug ist. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich war nicht gut genug. Ich war nicht gut genug Hausfrau. Ich war nicht gut genug, aber auch die sexy Freundin. Dann war ich blond, dann sollte ich doch braunhaarig. Dann war ich zu dick, dann war ich zu dünn. Dann war ich zu luttig, wie ich mich angezogen habe. Ja, also das ging von A bis Z, wie man es wirklich aus dem Bilderbuch kennt. Ging das dann los, ja, und immer gerade dann eben besonders extrem, wenn er eine Zeit lang eben nicht da war und mich nicht im Griff haben konnte, in Anführungsstrichen, ja.
Das ist jetzt was sehr Interessantes, was du erzählst, womit sich, glaube ich, auch viele Zuhörerinnen oder Zuhörer identifizieren können, nämlich das Gefühl, nie gut genug sein zu können. Ja, weil ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die meint immer, ach, hätte ich mich doch mehr anpassen können, dann wäre der Mann noch bei mir geblieben. Nee, darum geht's nicht. Es wird immer irgendetwas gefunden werden, wo man den anderen klein machen kann, indem man sagt, ja, du, das ist noch nicht perfekt und das ist noch nicht perfekt. Und all das sind natürlich wirklich Anzeichen von einer, wie du schon sagst, toxischen Beziehung.
Ja, es ist, man nennt es ja Gaslighting irgendwie. Ne? Das wäre ja so der Fachbegriff dafür. Also es geht ja genau darum, es ist die Intention dahinter, wenn man den, wie am Anfang, mich halt rein finanziell, sage ich jetzt mal, und rein von den Eckbedingungen nicht mehr im Griff haben kann, dann muss man natürlich den Selbstwert killen. Ja, ganz, ganz simpel. Weil wenn man das natürlich geschafft hat, hat man den anderen wieder in der Hand. Also im Sinne von, sei mal froh, dass du mich hast, weil jemand anders würde dich gar nicht ertragen oder würde dich gar nicht nehmen. Und da spielte dann natürlich auch die gesundheitliche Geschichte wieder eine Rolle, weil das hat ja dann irgendwann als Spieß auch umgedreht. Also er hat das dann auch genutzt zu sagen, guck mal, was ich alles für dich schon gemacht habe, wo wir überall nicht hin konnten, weil es dir nicht gut ging. Wo ich mit dir im Krankenhaus war, wie ich dies, das und jenes für uns, für dich hier habe verzichtet, ne?
Ja.
Das spielte dann da auch noch mit rein. Also es wurde ein Geflecht, was man dann ja auch glaubt, ne? Das ist ja das, weil man liebt ja die Person und man ist hat ja sowieso schon dieses dauerhaft schlechte Gewissen zur Last zu fallen, ne? Und das wird ja genährt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man die anderen kleinen Aspekte überall noch mit einstreut, was dann im Streit eskaliert, dann hat man irgendwann ein Gegenüber geschaffen, das völlig hörig ist und nur noch danach lechzt irgendwie. Ich habe es mal mit einer Metapher meinem Vater mal beschrieben. Das fühlte sich an, wie als ob ich die ganze Zeit an so einer Tafel kratzen muss, um irgendwie ein bisschen Liebe zu bekommen. So. Und das Dramatische an der Situation ist aber, und das finde ich, dass, weil viele immer fragen, die so eine Beziehung noch nicht erlebt haben, was ja doch recht viele sind, wenn man mal offen darüber spricht, weswegen ich das hier auch tue, ne? Mhm. An allen möglichen Ecken und Enden auf meinem Kanal und auch jetzt hier bei dir, weil man das, wenn man in der Situation ist, nicht wahrnimmt als unnormal. Also man denkt, so ist die Beziehung und das funktioniert so. Also man ist in einem Teufelskreis gefangen, indem man nicht mehr wahrnehmen kann, dass das nicht normal ist, wie in welche Ecke man gedrängt wird, um gehalten zu werden, dass man nicht geht und dass man unter Kontrolle bleibt. Mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Ja?
Und so wie du es beschreibst, ist es ja eigentlich ein sehr unsicherer Mann. Denn aus der Unsicherheit, sonst agiert man ja so, dass man den anderen kontrolliert. Jemand, der wirklich im Inneren selbstbewusst wäre, hat so ein Verhalten ja gar nicht nötig. Es ist ja auch die Angst, den anderen zu verlieren.
Absolut. Und das ist ja das Perfide daran eigentlich. Es ist ja Liebe. Also er hat mich ja geliebt. Ich habe ihn geliebt, abgöttisch.
Ja.
Über alles. Und durch diese eigene Unsicherheit aber, den anderen zu verlieren, weil man ist ja nicht 13 Jahre zusammen, wenn das nicht auch wunderschöne Zeiten gibt. Das Perfide an dieser, da habe ich vorhin den Faden verloren, an diesen Beziehungen ist ja, dass so krass die Tiefen sind, so hoch sind ja auch die Hochs.
Ich weiß,
ja. Das ist ja ein Auf und Ab, das ist ja das Spiel. Also nach einem immensen, dramatischen Streit folgt dann ein weinender Mann, der sich entschuldigt, am Boden liegt und sagt, ich bin nie wieder so, es tut mir so leid, ich liebe dich doch und ein tolles Date und der Versöhnungssex des Lebens, ja.
Ja.
Und dann ist wieder alles gut. Und das steigert sich aber irgendwann.
Ja, aber wie hast du es denn dann geschafft oder was war der Moment, wo du gemerkt hast, so geht es nicht weiter? Haben Freunde dir das gesagt oder gab es da so einen Auslöser, dass du gemerkt hast, nee, so will ich nicht mehr weiterleben?
Also das Ganze hat sich ja, wie gesagt, gesteigert und es gab auch zahlreiche Trennungen, die eigentlich immer von seiner Seite aus gingen, aber das war auch ein Druckmittel. Ne? Also immer dann, wenn es eskaliert ist und man gemerkt hat, okay, im Streit, sie lehnt sich jetzt doch auf, dann wurde Schluss gemacht. Dann wurde, dann ging man erstmal nur einen Tag, dann zwei, dann vier, dann eine Woche, einmal sogar zwei Monate. die wir getrennt waren. Und das musste aber immer krasser und immenser werden, damit es mich tangiert, auf eine Art vermutlich irgendwie, weil man ja doch irgendwann merkt, okay, man von außen kriegt man ja gespiegelt durch, ich wurde dann sehr erfolgreich in meinem Job, dass ich wirklich was kann und dass ich alleine auch funktionieren kann. Und dann gibt es ja auch natürlich andere Männer, die sich interessieren und mit denen man zu tun hat im beruflichen oder im freundschaftlichen Kontext, die einem andere Werte spiegeln und ein anderes Verhalten einem gegenüber. Und dann hat man ja irgendwann Vergleiche und man wird ja auch selber auch älter und reifer, ne? So. Und dann kam so der Knackpunkt, also das Mal, wo wir länger getrennt waren, das war so nach 6, 7 Jahren, also so ungefähr der Hälfte der Beziehung, wo ich dann nach so einem Schluss machen gesagt habe, nee, das war's. Ich komme nicht wieder. Und bin dann ausgezogen, in eine WG gezogen, da war ich gerade im Studium. Und dann hat er wirklich alle Hebel dieser Erde in Bewegung gesetzt, um mich zurückzubekommen. Also da wurden Schnitzeljagden organisiert durch alle meine Lieblingsspots in der Stadt, als wir da gelebt haben. Also wir sind über 10 Mal fast umgezogen insgesamt, berufsbedingt. Da wurden Schilder gebastelt, da wurde mein Auto voll mit Rosen bis zur Oberkante gefüllt, wo ich mich heute noch frage, wie er das überhaupt gemacht hat, etc. pp. Und als wir dann wieder zusammenkamen und ich nachgab, habe ich ihm das Versprechen abgenommen, dass das nie wieder passieren darf. Weil in diesen Zeiten, das muss man glaube ich auch dazu sagen, das hat er ganz schlau gemacht, immer dann, wenn wir gerade nicht zusammen waren, ob es ein Tag war, zwei, mehrere Wochen, hat er mit anderen Frauen verkehrt. Und das wurde mir auch mitgeteilt. Nicht nur von außen, sondern auch von ihm selbst. Um mir zu zeigen, guck mal, ich kenne jederzeit wen anders. Ne? Und auch mit Bildmaterial und Videomaterial, um das mal so despektierlich zu formulieren. Ja? So. Und das alles habe ich verziehen und ihn zurückgenommen und habe dann ihm das Versprechen abgenommen, dass das jetzt alles anders werden muss. Und das hat er mir auch versprochen. Und dann kam der Antrag. Umgehend. Und dann sollte alles anders werden. Und das war dann so ein, ich würde sagen, ein Jahr lang wirklich auch so. Es gab keine körperlichen Übergriffe mehr, es gab keine Riesenstreitigkeiten mehr, es gab kein Fremdgehen, kein Schlussmachen. Dann sind wir nochmal umgezogen in unsere, ja, damals aus unserer Sicht Traumwohnung. Und ab dann ging es ziemlich bergab. Ich hatte einen neuen Job. Ich habe mich richtig gut gefühlt, auch körperlich. Und ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber dann wurden die körperlichen Übergriffe deutlich massiver. Also man muss sagen, er hat mich nie so richtig geschlagen oder sowas. Er hat mich aber körperlich, wie soll man es sagen, sowas wie würgen oder extrem fest an die Wand gedrückt oder solche Sachen, ne? So, mich gemaßregelt, würde ich es fast formulieren. So. Ich wurde eingesperrt, teilweise einen Tag in ein Zimmer. Ich wurde wiederum ausgesperrt aus der Wohnung, mitten im Winter, im Schnee. Alles Mögliche, also was man sich so ausmacht. Ich möchte da gar nicht so arg ins Detail gehen.
Nee, das
spielt auch keine Rolle, aber alles, was man sich so dramatisch so vorstellen kann, das hat schon stattgefunden. Und wie ich das gemerkt habe, war tatsächlich, weil das wolltest du ja eigentlich auch wissen, es war nicht durch andere oder durch Äußere, weil wenn man so eine Beziehung führt, dann sorgt man dafür, dass das keiner mitkriegt tatsächlich. Auf
ja, Art. Man schämt sich.
Weil man will ja eigentlich gar nicht, dass das jemand weiß. Weil man wüsste ja, wenn das jemand weiß, was da wirklich zu Hause abläuft, nach außen waren wir das Pärchen. Okay, man wusste, wir sind impulsiv und wir streiten mal oder so, aber man wusste nie, was da wirklich abgeht. Ich glaube, bis heute weiß das keiner. Keiner, was da wirklich alles abging. Und dafür hat man dann schon irgendwie unterbewusst gesorgt, sondern es war wirklich ein Moment, wo wir einen großen Streit hatten, da ging es um Geld, weil er hat immer alles ausgegeben, wollte dann von mir Geld haben und so. Und ich wusste, wenn er jetzt heimkommt, weil ich ihm verwehrt habe, Geld zu bekommen, er hatte meine Karte mitgenommen, ist zur Bank gefahren, wollte die Kohle abheben und ich habe gesagt, nein, sag mir deine PIN, nein. Und ich wusste, wenn er jetzt heimkommt, dann geht's richtig ab. Ich wusste das. Und ich bin da geblieben, ich bin stehen geblieben und ich habe gehört, wie er die Tür reinkommt, ich habe gehört, wie er lief. Das hört man dann irgendwann, wie jemand läuft. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ja, natürlich.
Ja. Ich wollte am Schritt hören, wie er drauf ist irgendwann. Ich wusste, jetzt scheppert's und zwar ordentlich und jetzt wird es richtig eskalieren. Und ich sag das ein bisschen verklausuliert jetzt, ich hatte meine Hand am Messerblock.
Gott sei Dank musstest du es nicht einsetzen.
Nein, hätte ich auch nie. Hätte ich auch nie. Ja. Weil das, also um Gottes Willen. Aber ja, das Momentum dieses Bewusstseins, da diese 5, 10 Minuten, die es dauerte, zu stehen, ja, wissen, was jetzt kommt und nicht zu flüchten. Und das hat mir irgendwie, irgendwas ist in diesem Moment in mir passiert. Und als ob es Klick gemacht hat, dass ich in allem Schwall über mir, ich habe auch richtig geschwitzt, über mir zusammengebrochen ist, was hier eigentlich die letzten Jahre alles läuft. Ja. Und wie es denn sein kann, dass ich das immer noch toleriere. Sei es, wie viel Eigenanteil man an sowas auch hat, ganz egal. Das ist nicht in Ordnung, nicht normal und es muss aufhören, in welcher Form auch immer. Und ich habe Angst und das ist keine gesunde Liebe und ich muss das hier irgendwie beenden.
Laura, das hast du großartig geschrieben, auch deinen Moment. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Sprechen und ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Und von daher würde ich dich einfach noch bitten, also du bist ein großartiges Vorbild, weil du hast zwar gesagt, so häufig kommt das vielleicht nicht vor. Ich glaube, es kommt sehr häufig vor, von dem, was ich eben auch von Klienten höre oder auch von Freundinnen sogar, dass Gewalt oder Übergriffe in Beziehungen stattfinden. Was würdest du Frauen, gibt auch Männer, aber insbesondere Frauen raten, die das jetzt das Gefühl haben, das tut mir nicht mehr gut. Was kann jetzt unterstützend sein, um sich dann wirklich zu trennen?
Man braucht Hilfe. Man braucht Hilfe, weil man schafft es nicht alleine. Also in meinem Fall, damit können wir sich die ja rund machen, habe ich tatsächlich geredet. Also ich habe meinen besten Freund angerufen danach,
ja,
auf diesen Moment. Und ich habe ihm das, was notwendig war, erzählt, was dazu führte, dass er, während wir sprachen, und er hatte 4 Stunden Fahrt, ins Auto gestiegen ist und schon fuhr und vor der Tür stand, das Wichtigste gepackt hat. Und ich habe dieses Verbot bekommen, jemals wieder diese Wohnung zu betreten, alleine. Und man muss gezwungen werden auf eine Art, aber man braucht jemand Vertrautes und man braucht jemanden, bei dem man weiß, der leitet die notwendigen Schritte rein oder begleitet einen bei den notwendigen Schritten, weil man sonst, glaube ich, wieder rückfällig, die Chance, dass man rückfällig wird und so oft auch wie ich zurückgegangen bin, zeigt das ja ad absurdum.
Ja.
Dafür sorgt, dass man das nicht tut und einen wieder erinnert, warum man gegangen ist, weil die Liebe ist so groß, aber so toxisch, dass man Zeit braucht, um das immer wieder sich vor Augen zu halten, warum man jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Und Therapie. Also ich bin seit damals und bis heute in Therapie. Und da habe ich was ganz, ganz Wichtiges von meinem Therapeuten gehört. Ich habe immer gesagt, eigentlich habe ich ihn ja nicht verlassen. Ich habe es ja gar nicht geschafft, weil mein bester Freund hat mich herausgeholt, der hat dafür gesorgt, dass ich dann gehe, das war ja nicht ich. Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. In dem Moment, wo sie angerufen haben und das erzählt haben und wussten, was dann passiert, dass der dann in Aktion tritt, haben sie es trotzdem entschieden, weil sie wussten ja dann, was passiert.
Absolut.
Ja? Und das haben sie vorher nicht getan.
Ja. Laura, ich glaube, Gänsehaut bekommen durch das, was du erzählt hast. Und du bist so eine tolle Frau, denn allein schon durch deine Erkrankung und dann diese zwar tolle, intensive, aber auch sehr schwierige Beziehung und du hast so eine Kraft und du hast wirklich den Schalter umgedreht und hast dir gesagt, nein, ich bin es mir wert, ein glückliches Leben zu führen und eine gesunde Beziehung zu führen. Und ich finde das so toll. Ich durfte dich ja jetzt auch persönlich kennenlernen. Du warst auch schon mal in einem Kurs von mir. Und ich finde dich wirklich ganz, ganz besonders, liebe Laura. Und wir haben so viel zu erzählen und jetzt geht ja auch noch weiter. Und deshalb jetzt schon mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt noch einen Teil 2 von unserem Podcast, mindestens. Und da geht und dann geht es dann darum, nachdem ich mich jetzt befreit habe aus einer Beziehung, die zwar große Liebe war, die intensiv war, aber die mir dann irgendwann nicht mehr gut getan hat, da war ich frei und habe die Sexualität für mich entdeckt und habe ganz viele spannende weitere Erfahrungen gemacht, auch im Dating-Bereich. Und ich glaube, auch dieser Podcast wird sehr, sehr spannend. Liebe Laura, ich danke dir so sehr. Ich werde in den Shownotes auch deinen Instagram-Account angeben, weil du brennst für so viele tolle Ideen und auch für die Queer-Community. Und das sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alles auch mitkriegen. Ich danke dir, meine Liebe.
Danke dir, dass du mich eingeladen hast, dass wir noch weitersprechen. Ich sag euch, Teaser, nach schwerwiegend wird es auch ein bisschen spicy und vielleicht auch ein bisschen lustig. Und wer sich für die Themen interessiert, eben wie Thema Selbstliebe, aber auch Beziehungen, du hast es gerade schon angedeutet, Vielfalt, Queerness, aber auch eben das Thema, die auch mal schwerwiegender sind, wie Krebserkrankungen, Tod und all diese Geschichten. Ich bin da ganz variabel unterwegs auf Instagram. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich.
Wunderbar, liebe Laura. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir konnten euch inspirieren mit diesem Thema, das ja schon nicht so locker flockig leicht ist, aber das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, liebe Laura. Tschüss.
Ciao.